Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Nur Musik Leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, ich möchte einmal wieder, und das ist mir immer auch ganz wichtig, Danke sagen für eure Feedbacks, eure E-Mails, auch Botschaften über Facebook. Ja, das bedeutet mir immer richtig, richtig viel, wenn diese Folgen etwas mit euch machen und euch voranbringen, euch inspirieren. Und ja, also vielen, vielen lieben Dank. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Ja, in diesen Zeiten finden wenig Konzerte statt, bis gar keine. Es gibt dann vor allem Streams oder Livestreams oder ja, Videoaufzeichnungen. Und für mich als Künstlerin ist das natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. Einerseits freue ich mich immer total, dass ich etwas machen kann, dass ich auf etwas hinarbeiten kann, dass ich natürlich auch ein Honorar bekomme. Und ja, gleichzeitig ist es natürlich nicht das Gleiche wie ein richtiges Konzert. Und ich bin gerade selber inmitten diverser Livestreams oder Streams in den Vorbereitungen und habe mich dann, ja, gefreut, dass das Projekt Metropolitan Trilogie 1 bis 3, was ich ins Leben gerufen habe anlässlich der neuen U-Bahn-Linie in Düsseldorf, der Wehrhahn-Linie, wo ich dann Christian Banasik als Komponisten gewinnen konnte und Frederik Göke als Regisseur. Beide waren auch bereits in meinem Podcast. Und ja, dieses Projekt darf das Festival in der Tonhalle Düsseldorf das schöne Wochenende eröffnen. Und ich habe eben vor ein paar Tagen erfahren, dass die Tonhalle sich entschieden hat, das Festival eben digital stattfinden zu lassen. Also gibt es jetzt einiges zu tun und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr auf meine Webseite geht oder dieses Projekt googelt und euch das sehr, sehr gerne anschaut, denn es ist eins meiner wichtigsten Projekte aus den letzten Jahren. Und ja, wie ich eben sagte, es ist ein Geschenk, es machen zu können in der großen Tonhalle mit einem fantastischen und professionellen Team und auch Filmteam. Und gleichzeitig freue ich mich natürlich auch auf den Tag, wo ich hoffentlich dieses Projekt nochmal quasi live mit Publikum an einem schönen Konzertort aufführen kann. Ja, die Welt der Streams, der Livestreams, da hat natürlich auch mein nächster Interviewgast jetzt seine Erfahrungen gesammelt. Ich spreche mit Christoph Müller, Musikmanager, Kurator, Cellist, ein sehr, sehr vielseitiger, kreativer Mann, der den Basler Composition Competition ins Leben gerufen hat. Und jetzt kürzlich, vor ein paar Wochen, gab es die dritte Ausgabe. Und auch Christoph Müller und sein Team haben sich dafür entschieden und das auch geschafft, dass alles durchgeführt werden konnte, weil sie wollten auch gerne den Komponisten ja die Möglichkeit geben, dass die Werke gespielt werden und dass sie gestreamt werden und dass natürlich auch die Preisgelder verteilt werden können. Also auch Christoph Müller ist mit diesem Wettbewerb komplett in Livestream gegangen und auch darüber sprechen wir gleich in dem Interview, was es da für Herausforderungen gab. Also es war nicht ganz ohne, aber das Team, also Christoph Müller und sein Team, haben das wunderbar hinbekommen. Ja, Christoph Müller ist einfach unglaublich vielseitig, macht sehr viel für und mit dem Kammerorchester Basel. Er hat ein Festival mit Sol Gabetta. Also es ist unglaublich viel, was er macht. Und darüber sprechen wir gleich. Ich werde natürlich auch alle Links zu Christoph Müller in die Shownotes packen, damit ihr euch über seine umfassenden Tätigkeiten und Begabungen informieren könnt. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass er lange Zeit ja selber noch als Cellist tätig war. Also er ist wirklich ein praktischer Musiker, sage ich jetzt mal, der aber sehr früh auch quasi Musikmanagement gemacht hat und da scheinbar auch einfach sehr, sehr, sehr talentiert ist. Aber ich lasse ihn nun gleich selber zu Wort kommen. Nun also das Interview mit Christoph Müller aus Basel.
Lieber Christoph Müller, ich heiße Sie heute ganz herzlich aus der Schweiz in meinem Podcast Neue Musik Leben. Willkommen.
Danke, ich freue mich.
Und ich möchte mit der Frage starten, Sie sind ja auch Cellist oder haben lange als Cellist gespielt. Wie sind Sie zur neuen Musik gekommen?
Ja, wie Sie sagen, ich bin sowohl im Herzen Musiker als auch vom Studium her. Ich habe mein Grundstudium war ein Musikstudium mit dem Hauptfach Cello und dort wurde ich natürlich im Rahmen meines Studiums mit zeitgenössischer Musik auch eigentlich zum ersten Mal so richtig konfrontiert. Aber es war doch immer eigentlich wie eine Randerscheinung im ganzen Studienprogramm und die Schwerpunkte lagen im klassischen, romantischen Repertoire, um eben auch das Instrument dann dort richtig zu erlernen. Aber für mich war eigentlich im Studium ein Werk, so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, das Werk für Violoncello Solo von Luciano Berio, das nennt sich Les mots sont allés, also die Wörter sind geflossen sozusagen. Das war ein Stück, das ich zuerst sehr skeptisch anging, weil ich mir nichts darunter vorstellen konnte und mit den Wochen, Monaten fand ich immer mehr Zugang dazu und das war dann auch eines meiner Stücke in der Schlussprüfung, also und interessanterweise, obwohl ich sehr wenig Erfahrung hatte mit zeitgenössischer Musik, war das Stück mit der Bestnote. Und weil ich, glaube ich, einfach dort irgendwie einen Zugang gefunden habe, mich ausdrücken zu können. Und weil ich dort irgendeine Sprache verstanden habe von Luciano Berio, die mich gepackt hat. Und ich war zuvor, wie gesagt, immer sehr zurückhaltend mit zeitgenössischer Musik. Aber durch diese eigene Erfahrung habe ich dann eigentlich einen schönen Zugang gefunden. Das war so mein erstes eigentliches eigenes Erlebnis mit moderner Musik.
Ja, Sie machen ja sehr viel mit zeitgenössischer Musik. Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was macht für Sie gute neue Musik aus? Was hören Sie gerne?
Ja, also, wie soll ich sagen, gerne hören ist immer so ein Ding mit zeitgenössischer Musik. Das ist ja nicht Musik, wo man sich zurücklehnt und ein Buch dazu liest, sondern das ist Musik, die herausfordert und wo man sich etwas vorstellen muss dabei. Und was gute neue Musik ausmacht, also ich kann da vielleicht auch die Worte ein bisschen übernehmen unseres Jurypräsidenten, unseres Basel Composition Competitions, Michael Jarrell, der bei der Preisverleihung eben auch gesagt hat, das Hauptkriterium ist eigentlich fast, wie ein Komponist oder eine Komponistin mit dem Orchester umgeht. Das heißt, wie er versteht, das Orchester als Instrument einzusetzen. Also Instrumentierung, auch eben die verschiedenen Möglichkeiten, die ein Orchester bietet, klanglich, aber auch eben technisch so zu vereinbaren, dass es ein Werk gibt, das etwas aussagt und das eine Kraft hat. Ich glaube, das ist das Hauptkriterium, um zeitgenössische Musik beurteilen zu können.
Mhm. Genau, wir holen jetzt noch ein bisschen aus, weil ich finde ja, dass Sie auch einen ganz spannenden Lebenslauf haben. Wir haben ja gerade erwähnt, Sie haben auch mit dem Cello begonnen. Sie sind wirklich Musiker, aber Ihr Weg ging ja dann mehr, ich sag mal, ins Musikmanagement, ins Organisieren, ins Veranstalten, ins Kuratieren. Wie ist es dazu gekommen und was bedeutet das für Sie?
Ja, ich hatte interessanterweise seit frühester Jugend eigentlich das Interesse, eigentlich was hinter der Bühne geschieht. Also ich war fasziniert von Konzerten. Ich ging mit meiner Familie, mit meinen Eltern sehr oft in die Konzerte. Aber schon als Kind hat es mich immer auch sehr interessiert, wie so ein Konzert zustande kommt und was alles dahinter steckt, woher die Musiker kommen, wohin sie wieder gehen, ob es am Radio überträgt wird oder nicht und so weiter. Und ein Schlüsselerlebnis war eigentlich, als ich als 15-Jähriger als Mitglied des Basler Jugendorchesters der Musikhochschule habe ich aus eigenem Antrieb ein Konzert veranstaltet in der Kirche meines Vaters. Also mein Vater war Pfarrer in Basel, und in der dortigen Kirche, in der Predigerkirche, habe ich ein Karfreitagskonzert aus eigenem Antrieb mit dem Mozart-Requiem und unserem Orchester und einem Jugendchor veranstaltet als 15-Jähriger und habe alles von A bis Z völlig selbst gemacht. Und das war ein großes Erlebnis für mich. Die Kirche war voll dann sogar, und habe dort bereits so eine Energie gespürt, die in mir frei wird. Einfach diese Absicht, diesen Willen gehabt, das auf die Beine zu stellen und das möglich zu machen und eben alle diese verschiedenen Elemente unter einen Hut zu bekommen und das dann in Form dieses Konzertes präsentieren zu können. Und vielleicht auch ein bisschen deswegen habe ich dann eigentlich parallel das Gymnasium mit dem Schwerpunkt Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften gemacht, und also Matura, Abitur, und parallel Musik studiert. Also und dort habe ich das schon ein bisschen so angezeichnet, diesen Weg. Aber dann entscheidend war dann eigentlich, dass ich noch während der Zeit meines Konzertreifestudiums als Cellist mit 25 die Gelegenheit bekam, beim Kammerorchester Basel, damals noch unter einem anderen Namen, Serenata Basel hieß das Orchester damals, als Geschäftsführer und als Cellist parallel sozusagen einzusteigen. Das Orchester war damals an einem völlig anderen Ort, also das ging dort wirklich um die nackte Existenz, dass das Orchester überhaupt irgendwas, eine Aufgabe hat und Konzerte spielen konnte und so weiter. Und ich hatte dort wirklich die Gelegenheit bekommen, einfach von null auf alles in die Hände zu nehmen. Und das war für mich eine Riesenchance. Und wie man dann halt so ist mit 25 Jahren, da geht man voll drauf los und auch ein bisschen naiv und ungestüm, und hat dann aber doch bewirkt, dass wir innerhalb von 4, 5, 6 Jahren doch einiges bewegen konnten in einem tollen jungen Team. Und ja, ich war da sozusagen die Lokomotive, die halt alles angerissen hat und angestoßen hat und dann sehr bald auch wie eine Genugtuung bekommen habe, dass gewisse Sachen sich realisieren lassen. Also eine Idee zu haben und die dann umzusetzen und dann auch das Resultat zu erfahren, das war dort schon mein Antrieb und meine Motivation. Aber eben, ich hatte die Gelegenheit mein Instrument war damals das Orchester, mit dem Orchester was zu machen, und das war mein Einstieg im Musikmanagement.
Also Sie sind ein Möglichmacher, was ich so raushöre. Sie haben irgendwie schon früh gekonnt, den Überblick zu wahren und was es braucht. Aber wenn Sie jetzt gerade so erzählen, dass Sie da in der Anfangszeit sogar quasi die Organisation, das Management und die Vision, die Ideen und noch Cello gespielt haben, wie haben Sie das unter einen Hut bekommen? Das stelle ich mir ziemlich anspruchsvoll vor.
Ja, wir sind natürlich damals gestartet mit, sagen wir mal so, 10 bis 15 Konzerte im Jahr bei der Serenata Basel, beim Kammerorchester Basel. Wir haben dann erst 1999 den Namen auch geändert in Kammerorchester Basel. Und damals war das schon möglich, wobei man muss sich vorstellen, dass das Orchester war damals ja ein Ein-Mann-Betrieb, anders kann ich es nicht sagen. In meinem Schlafzimmer war noch gleichzeitig das Büro und das Übezimmer so. Und jetzt ist das ein Betrieb mit ja, fast 10 Millionen Umsatz und 8 Mitarbeitern und 40 Musikern und so weiter. Ich bin mit dem Orchester gewachsen. Und das ging eigentlich rund 15 Jahre, 17 Jahre habe ich das so gemacht, bis Anfang 40, dass ich eben Management und Cello kombiniert habe. Aber dann musste ich auch erkennen, dass das nicht mehr geht. Also die Frequenz war eine ganz andere. Wir hatten plötzlich 70, 80 Konzerte pro Jahr und ich hatte noch viele andere Tätigkeiten und so weiter. Das musste ich dann erkennen, dass es unmöglich war, das Cello noch auf dem erforderlichen Niveau eigentlich zu spielen, noch zu üben für mich. Da hatte ich keine Zeit mehr. Es war aber nicht ganz einfach natürlich, das loszulassen und das Cello dann wirklich an den Nagel zu hängen. Aber es war eine folgerichtige Entscheidung.
Und spielen Sie noch Cello so für sich?
Ja, also wie gesagt, das war jetzt vor 10 Jahren, als ich das entschieden habe. Ich habe dann einige Jahre das Cello wirklich gar nicht mehr berührt und seit einer gewissen Zeit spiele ich wieder, aber wirklich für mich und zum eigenen Vergnügen. Ich habe einige Male in so Ad-Hoc-Orchestern mitgespielt. Ich plane jetzt auch mit Freunden dieses Jahr noch ein Streichquartett zu spielen, aber mit Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, die das professionell betrieben haben und jetzt was anderes machen. Also das bekommt man nicht ganz weg. Das hat man doch irgendwie in sich und man hat so einen großen Teil des Lebens mit diesem Instrument verbracht und schon in Jugendjahren stundenlange jeden Tag gespielt und geübt, das trägt man in sich, das bekommt man nicht los.
Und was sind jetzt so derzeit alles Ihre Tätigkeiten? Das ist ja immer noch recht breit aufgestellt und wir kommen ja auch gleich auf den wunderbaren Wettbewerb zu sprechen. Wo sind Sie derzeit aktiv? Was machen Sie?
Ja, also ich bin dem Kammerorchester Basel immer noch sehr verbunden. Ich bin im Vorstand und habe mittlerweile ein bisschen den Fokus verlegt. Ich konzentriere mich auf die künstlerische Planung und auf das Konzertmanagement. Das heißt, ich organisiere mit meinem eigenen Büro und meinen Mitarbeitern die Konzerttourneen. Das heißt, ich kreiere eigentlich zusammen mit einem Musikervorstand im Orchester, kreiere ich die Projekte mit Programm, Dirigent, Solist und so weiter. Und ich vermittle dann das an die Konzertveranstalter und Agenturen auf der ganzen Welt. Und das heißt, ich nutze eigentlich dieses Kontaktnetz, das ich aufgebaut habe in den 17 Jahren meiner Geschäftsführertätigkeit. Ich pflege das weiterhin zugunsten des Orchesters und versuche mein Möglichstes, um diese Tourneen auf die Beine stellen zu können, weil das Orchester immer noch rund zu 60-70% von Gastengagements lebt. Das ist die Existenz des Orchesters. Das Orchester hat einen sehr hohen Selbstfinanzierungsgrad. Und das macht mir nach wie vor großen Spaß. Ich fühle mich sehr, in eine Verantwortung eigentlich dem Orchester das weiterhin bieten zu können, weil doch dieses Kontaktnetz zu den Konzertveranstaltern, was ich selbst aufgebaut habe, einfach unglaublich wichtig ist, dass das so weiterhin gepflegt werden kann. Und daneben bin ich seit mittlerweile 18 Jahren als künstlerischer Leiter des Gstaad Menuhin Festivals tätig. Das ist ein Klassikfestival im Sommer jeweils, das zweitgrößte Klassikfestival in der Deutschschweiz, das jeweils zwischen Juli und September stattfindet mit rund 60 Konzerten, mit Akademien, mit einem eigenen Festivalorchester und so weiter. Das ist auch eine weitere große Leidenschaft von mir und ein wichtiges Arbeitsgebiet in meinem Jahresablauf. Was ich in den letzten 10 Jahren jetzt mehr und mehr aufgebaut habe, sind eigene Projekte, also musikalische Langzeitprojekte, die ich quasi aus einer Idee heraus entwickelt habe und versucht habe zu etablieren. Das eine ist das große Heiden 2032 Projekt, was ich zusammen mit Giovanni Antonini, dem Dirigenten, konzipiert habe, entwickelt habe, und wir setzen uns zum Ziel, sämtliche Haydn-Sinfonien bis zum Haydn-Jahr 2032, den 300. Geburtstag, zu produzieren auf historischen Instrumenten mit dem Kammerorchester Basel, zum großen Teil aber auch mit dem Ensemble von Antonini mit Il Giardino Armonico. Das ist ein großes, gewichtiges Projekt für uns, das durch mein Büro umgesetzt wird. Und das andere ist eben die Basel Composition Competition, wo wir dann noch darauf zu sprechen kommen. Ich mache auch seit 2006 zusammen mit der Cellistin Sol Gabetta das Festival, das Solsberg Festival, was an meinem Wohnort hier in einer wunderschönen Klosterkirche jeweils an 10 Tagen im Juni organisiert wird und angeboten wird. Sehr ein leidenschaftliches Projekt auch, weil es von der Kammermusik lebt und eben dem Umfeld von Sol Gabetta, die ihre Partner, ihre Freunde einlädt und auch sehr erfolgreich ist, geworden ist und sich mittlerweile hier in der Region, wo ich lebe, sehr etabliert hat. Das sind so meine wichtigsten Pfeiler, die ich da hier rein mache, genau. Ja.
Ein sehr breites und spannendes Portfolio, genau. Ich wollte gerne über diesen Basler Competition sprechen. Da gab es jetzt die dritte Ausgabe kürzlich. Und auch Sie haben ja auf die Covid-19-Situation reagiert und das Ganze auch digitalisiert. Es wurden, glaube ich, 12 Uraufführungen gegeben. Das Kammerorchester Basel hat mitgewirkt, Symphonieorchester Basel und Basel Sinfonetta. Vielleicht erzählen Sie mir auch, wie es zu diesem Wettbewerb gekommen ist und wie dann dieses ganz besondere Jahr verlaufen ist, eben mit Corona.
Ja, also zuerst vielleicht einige Worte, wie es zum Wettbewerb gekommen ist. Dieses Projekt ist eigentlich eine Koproduktion mit der Basler Paul-Sacher-Stiftung. Paul Sacher ist einer der wichtigsten Mäzene des 20. Jahrhunderts, der viele Kompositionsaufträge vergeben hat an Stravinsky, an Arthur Honegger, an Bartok und so weiter, um nur die berühmtesten jetzt zu nennen. Und sie dann durch sein eigenes Orchester, das Basel Kammerorchester, hat uraufführen lassen. Paul Sacher ist im Jahr 1999 verstorben. Und die Idee dieses Projekts ist eigentlich im Geiste von Paul Sacher, neue Werke für Orchester entstehen zu lassen. Und zwar eben speziell für die Kammerorchesterbesetzungen und Sinfonieorchesterbesetzungen. Das heißt, für die, für die traditionelle Orchesterbesetzung, die nicht jetzt durch viel Elektronik oder Perkussion zugedeckt wird, sondern wirklich eigentlich mit den traditionellen Orchesterinstrumenten, den Streichern, den Holzbläsern, den Blechbläsern, Schlagzeug spielt und auch eben diese Besetzung dann mit einbezieht. Als Orchestermanager habe ich festgestellt, dass es ein großes Defizit eigentlich gibt im Bereich von Orchesterwerken, die wirklich auch spielbar sind und in einem herkömmlichen Konzertprogramm integriert werden können. Oft ist die neue Musik so ein bisschen in einem Abseits, weil sie Werke bietet, die nicht realisierbar sind in einem normalen, sage ich mal, in einem herkömmlichen, traditionellen Konzertrahmen. Und mit diesem Projekt schaffen wir im Prinzip eine Menge neuer Werke für diese Besetzung mit dem Ziel, dass davon dann Werke bleiben, die im Repertoire dieser Orchester einen Platz finden und die vor allem auch im Konzertleben Einzug halten und von den Orchestern dann eben auch mitgenommen werden können auf Tourneen oder im eigenen Zyklus aufgenommen werden. Das ist eigentlich der Anspruch. Und der Weg dahin ist, dass wir alle 2 Jahre dieses Projekt realisieren, ausschreiben, und dann werden aus den Einsendungen werden 12 bis 14 Werke von der Jury ausgelesen, die dann während einer Woche in Konzerten gespielt werden und beurteilt werden. Und am Schluss gibt es einen Final, wo 3 bis 4 Werke wieder nochmals gespielt werden, und die Preisgelder werden dann auf diese Werke verteilt. Und man muss sagen, dass das Preisgeld ausgesprochen hoch ist. Also wir haben 100.000 Schweizer Franken, die wir dann auf 3 Kompositionen verteilen. Das ist so in wenigen Worten ein bisschen der Charakter dieses Projekts.
Ja, das ist großartig. Und Sie haben wahrscheinlich auch viele internationale Zuschriften. Oder
also wir werden überschwemmt. Genau, wir werden überschwemmt mit Partituren. Die Bedingung ist ja, dass die Partituren geschrieben werden für dieses Projekt. Also wir nehmen nicht Werke an, die schon irgendwo gespielt wurden, sondern es müssen Neukreationen sein. Und wir wurden jeweils pro Projekt mit zwischen 300 und 500 Partituren eingedeckt, was unglaublich ist. Also es ist sehr beeindruckend, diese Kreativitätswelle, die vom Projekt ausgeht. Auch wenn 95% der Werke nicht gespielt werden, hinterlässt es doch einfach eine Fülle von Material. Und die große Herausforderung der Jury ist dann natürlich, aus diesen 300 bis 500 Werken da zuerst mal 12 auszulesen, die interessant scheinen, weil die Herausforderung ist ja auch die Tatsache, dass man die Musik nicht hören kann beim Beurteilen, beim erstmaligen Lesen, sondern nur die Partitur in Händen hält. Und dafür braucht es auch Leute, die es verstehen, eine Partitur zu lesen. Und deshalb haben wir auch die Jury sehr heterogen zusammengesetzt mit Komponisten, die aus verschiedenen Richtungen kommen und nicht einfach jetzt nur einen Stil vertreten, sondern möglichst viele, viele Facetten mitbringen.
Ich finde es auch ganz großartig und hoffe natürlich auch, dass dann einige Orchester tatsächlich diese Werke auch weiterhin aufführen, weil mir liegt ja auch immer viel an der neuen Musik. Mhm. Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie ist es in diesem Jahr 2021 gelaufen, wo alles anders ist?
Ja, dieses Jahr hatten wir mit einigen Hindernissen zu kämpfen. Also wir konnten zum Glück das Projekt durchführen und 3 Preisträger prämieren dann am 7. März. Der Weg dahin war aber steinig oder holprig, sage ich mal so. Wir konnten kein Publikum zulassen. Also die einzige Möglichkeit hatten wir, indem wir die Konzerte aufgenommen haben und gestreamt hatten. Und wir hatten den Final dann über die Streaming-Plattform iDacho präsentieren können, wobei wir noch eine große Herausforderung zu meistern hatten. Das Konzert des Symphonieorchester Basel musste 3 Stunden vor dem Konzert abgesagt werden, weil an diesem Nachmittag ein Orchestermitglied positiv getestet wurde. Das hatte zur Folge, dass rund 15 Musiker, die im Umfeld von der Musikerin gesessen haben, die mussten sofort isoliert werden. Und wir hatten keine Chance, dieses Konzert durchzuführen. Und Gott sei Dank hat der Tonmeister die Hauptprobe mitlaufen lassen, mit aufgenommen, so dass die 4 Werke des ersten Wettbewerbskonzertes zumindest einfach in Audio vorhanden waren. Und die Jury hat dann diese vier Werte anhand der Aufnahmen beurteilt, anhand der Aufnahmen der Generalprobe. Und das ist, es war sehr seltsam, weil das wurde dann eingespielt in den Konzertsaal und die Bühne war leer, die Stühle waren noch alle da vom Orchester, aber die Bühne war leer und die Jury im Saal alleine, es war eine gespenstische Atmosphäre, irgendwie sehr, sehr, es ist mir wirklich kalt den Rücken runtergelaufen, aber gleichzeitig war ich unglaublich froh, dass es funktioniert hat, also die Qualität der Werte konnte beurteilt werden und zwei dieser vier gespielten Werke kamen dann tatsächlich auch in den Final. Und im Final war das Orchester natürlich immer noch isoliert, also konnte nicht spielen. Im Final mussten wir dann wieder diese Aufnahmen beiziehen. Und ein Werk davon hat dann auch einen Preis gewonnen.
Das genau. Ist sehr aufregend.
Ja, aber wichtig war einfach, dass das Ganze fair verlaufen ist. Also, dass die Komponisten untereinander die gleichen Chancen hatten und das konnten wir auch wirklich sicherstellen mit diesem Ablauf.
Und ist es möglich, dass man sich die Werke nochmal anhören kann oder gibt es dann einen Link?
Ja, genau. Also auf Aidacho ist das nach wie vor verfügbar. Aber in einigen Wochen, Monaten werden alle diese 12 Werke, die gespielt wurden, werden auf unserem eigenen YouTube-Channel verfügbar sein. Und dort bauen wir eigentlich jetzt auch eine digitale Bibliothek auf dem YouTube-Channel von Basel Composition Competition sind auch alle Werke von 2017 und 2019 erlebbar. Und da werden dann die aktuellsten Werke hochgeladen.
Ja, wunderbar. Da geben Sie mir nachher noch die Links. Die gehen dann in die berühmten Shownotes mit hinein. Sie machen ja jetzt schon ganz viel dafür, dass ja die neue Musik so ein bisschen aus ihrer Ecke rauskommt, wo es ja vielleicht auch Vorurteile gibt. Was wünschen Sie sich dann noch, dass es ja die neue Musik noch sichtbarer wird oder vielleicht noch mehr angenommen wird?
Ja, also in meinen Augen, ich bin kein neue Musikveranstalter in dem Sinne. Im Gegenteil, eben ich bin eher in diesem Konzert, im traditionellen Konzertbetrieb zu Hause, im Tourneegeschäft auch mit Konzertprogrammen unterwegs, die einfach auch den Eingang finden müssen in Abonnementsbetriebe und so weiter, wo eben das breite Publikum sitzt. Und meine Erfahrung ist ja, dass schon wenn man Bartok oder Stravinsky programmiert, schließen 50% des Publikums die Ohren und Augen. Das ist leider in der Realität noch viel zu oft so. Und der Anspruch hier mit diesem Projekt ist eben, dass es zeitgenössische Werke gibt, die im Rahmen solcher Konzerte auch wirklich eine Plattform erhalten und nicht einfach irgendwie in diese Nische bleiben. Und ja, in meinen Augen braucht es eben auch noch viel stärker die Vermittlungsarbeit, also eine Möglichkeit, wir müssen eine Möglichkeit schaffen, dass dem Publikum irgendwie auch die Faszination von neuer Musik vermittelt werden kann. Das heißt, es muss irgendwie eine Berührung geben zwischen Komponisten und Publikum und den Musikern, die das produzieren. Es muss eine Möglichkeit geben, dass die Komponisten und die Schöpfer dieser Musik zum Ausdruck bringen können, was sie mit dieser Musik sagen möchten. Ein schönes Beispiel unseres Projektes ist dieses Schulklassenprojekt, was wir innerhalb dieser Woche jeweils umsetzen. Das ist eigentlich ganz einfach konzipiert. Jeder der Komponisten, die diese Woche mitmachen bei uns, bekommt eine Schulklasse an seine Seite gestellt. Und die Schulklasse beschäftigt sich dann intensiv mit diesem Werk des Kandidaten sozusagen. Und das geht so weit, eben, dass die Schülerinnen und Schüler dann lernen, eine Partitur zu lesen. Der Komponist, die Komponistin vermittelt eigentlich diese Gedanken, die Inhalte, die er in die Partitur schreibt, vermittelt er dann mit Worten. Und das ist unglaublich, was man dabei dann erlebt, dass dann Gymnasiasten im Alter von 14, 15, 16, 17 Jahren plötzlich verstehen, was hinter diesen Noten zu lesen ist und wie jemand da etwas ausdrücken will. Und es gab dann unglaublich schöne Erlebnisse, eben wie diese Schulklassen da ihre Komponisten in ihrem Komponist unterstützen und ihm folgen und dann auch fähnen und Daumen drücken und so weiter, weil doch eine Identifikation irgendwie stattgefunden hat zwischen Schüler und Werk. Und das müsste man im Prinzip auch in einem Konzertbetrieb transportieren können, diesen Gedanken, dass einfach dass die Komponisten eine Möglichkeit bekommen, dem Publikum mitzuteilen und einfach eine Einstiegshilfe sozusagen bieten. Das ist ein meiner Meinung nach das Hauptherausforderung, die wir irgendwie anpacken müssen, noch viel intensiver, dass das Musikschaffen von heute Einzug hält in den traditionellen Konzertbetrieb und nicht einfach so in dieser Nische bleibt. So. Und es gibt natürlich Orchester, die das konsequent machen, wie eines unserer Partnerorchester, die Basel Sinfonietta, die machen nur zeitgenössische Musik und machen das sehr faszinierend und packend und haben in Basel ein großes Publikum dafür. Aber es ist dann auch wieder eine eigene Schiene. Es wird nicht kombiniert mit Beethoven, Mozart, Haydn, sondern man ist dann auch irgendwo radikal. Und ich glaube einfach an dieses Zusammengehen. Es muss zusammenkommen, um eben auch halt die Breite des Publikums zu erreichen.
Ja, sprechen Sie mir aus dem Herzen. Ich liebe es auch gerne, Sachen zu kombinieren. Ich kombiniere ja auch gerne neue Musik mit Hildegard von Bingen. Und ich habe auch gerade mit dem Podcast die Erfahrung gemacht. Also ich habe ja Hörer, die sozusagen aus unserem Fachkreisen sind, aber ich habe auch immer, ich nenne sie mal liebevoll meine Laienhörer, die eigentlich erstmal keine Ahnung von neuer Musik haben. Und ich kriege auch viele Zuschriften und es gibt dann eben auch die Zuschrift von diesen Menschen, die sagen, na, der oder die Komponist, das Gespräch hat mich bewegt, ich habe mich damit befasst, ich habe mir das auf YouTube angehört oder ich bin tatsächlich in ein Konzert gegangen und da bin ich dann auch immer ganz glücklich und ich glaube, es ist auch vielleicht dieser menschlicher Ansatz, weil dann wird es irgendwie nahbar und es ist nicht nur irgend so ein irgendwas Komplexes, Kompliziertes, nicht Verständliches. Und
ja, ich finde immer auch, neue Musik muss einfach irgendetwas in einem anklingen lassen, irgendeine Emotion, irgendeine emotionale Seite, die halt eben Brahms oder Schumann oder in uns anklingen lässt, dass diesen Anspruch soll zeitgenössische Musik auch haben und dass zeitgenössische Musik auch irgendwo entweder im Rhythmus irgendeinen Halt bieten muss oder in der Melodie oder in der Harmonie. Da kann auch mal etwas Harmonisches dabei sein, ohne dass dann die Spezialisten gerade sagen, es sei Kitsch. So. Da macht es uns manchmal halt die zeitgenössische Musik schon nicht ganz einfach, wo der Zugang wirklich schwierig ist. Aber dort können dann die Schöpfer der Musik wirklich helfen, die ja noch leben und die vermitteln können, was sie hier ausdrücken wollen. Und deshalb übrigens haben wir auch jetzt nicht in Covid-Zeiten, in den Ausgaben 17 und 19, haben wir vor der Aufführung jedes einzelnen Werkes haben wir auf der Bühne jeweils ein Künstlergespräch gemacht, also mit den Komponisten, wo sie wirklich sprechen über das Werk und eine Kurzanalyse machen und eine Kurzinterpretation auch machen. Und das hat sehr geholfen. Das haben wir diesmal mit Videos gemacht, mit Künstlergesprächen, werden das dann auch in den geschnittenen Videos so einbauen, dass man das so zusammen mit dem Hörerlebnis kombinieren kann. Mhm.
Genau, wir sind ja jetzt in diesen Covid-19-Zeiten und ich habe ja auch viele Kolleginnen oder kriege eben auch Zuschriften und meine Kolleginnen sind auch immer so ein bisschen verunsichert. Ist es gerade sinnvoll, auch Veranstalter anzuschreiben, weiter Akquise machen oder lieber nicht? Nervt man die? Und da Sie ja selber die Veranstalterseite sehr gut kennen, gibt es da irgendetwas, was Sie uns sagen oder empfehlen können?
Ja, also als Veranstalter ist man natürlich im Moment auch völlig blockiert. Also wir dürfen nicht veranstalten. Es ist sogar verboten. Etwas, was man sich nie hätte erträumen lassen, vor kurzem noch. Man macht sich strafbar, wenn man ein Konzert mit Publikum macht, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber es ist trotzdem schwierig zu verstehen. Das heißt, wir als Veranstalter können den Künstlern im Moment auch nichts bieten. Aber ich glaube, das, was hilft, und das hilft uns jetzt als Veranstalter und auch als ich, der jetzt viele Projekte irgendwie retten muss, die jetzt ausfallen in die Zukunft, was mir unglaublich hilft, ist einfach zu planen und zu wirklich an die Zukunft zu denken, Strategien zu entwickeln, wie das weitergehen kann, wie es unter anderem Vorzeichen vielleicht weitergehen kann. Ich erlebe das auch in meinem Umfeld. Es gibt solche, die ja fast in einer eigenen Depression und in einem eigenen Mitleid zum Teil auch fast ertrinken. Und es gibt solche, die fast sprühen vor Ideen, wie es weitergehen soll und was man alles machen könnte, die Visionen entwickeln, die man fast nicht bremsen kann. Und wahrscheinlich braucht es so ein Mischding. Ich glaube fest daran, dass es weitergehen wird. Und mich haben jetzt in den letzten 2-3 Wochen einige Signale auch sehr optimistisch gestimmt, dass auch das Publikum sehr hungrig ist. Wir haben mit dem Vorverkauf angefangen für das Sommerfestival in Gstaad oder mit dem Vorverkauf für das Solsberg-Festival. Und wir spüren da überhaupt keine Zurückhaltung des Publikums. Also wir spüren, dass das Publikum wirklich damit rechnet zu kommen und hungrig ist. Es wird nicht so sein, dass die Leute dann nur noch zu Hause sitzen und Konzerte streamen, sondern die wollen vor Ort dabei sein. Das Live-Konzert wird nicht abgelöst mit den Streams. Es wird eine parallele Entwicklung geben. Und ich glaube, das, um auf die Frage zurückzukommen, das hilft allen, die ja kreativ tätig sind und jetzt einfach pausieren müssen, einfach zu, diese Zeit auch zu nutzen, um wirklich Ideen zu kreieren und weiterzuentwickeln und auch ja ganz konkret die nächste und übernächste Saison zu planen. Mhm.
Ja, wir haben jetzt erfahren, dass Sie sehr viel machen, sehr viel wuppen, auch in verschiedene Projekte leiten. Und da bin ich ja immer neugierig, wie Menschen das schaffen. Gibt es eine Art Zeitmanagement? Können Sie da was empfehlen?
Ja, also es ist schon so, dass sich natürlich natürlicherweise die Projekte so ein bisschen verteilen übers Jahr. Wenn ich in Gstaad beim Festival bin, dann gibt es für mich in diesen Wochen nur das. Und dann fokussiere ich mich total darauf. Wenn die Competition stattfindet, dann bin ich nur da und so weiter. Aber zeitweise ist es wirklich, muss man sich sehr disziplinieren, dass man die Sachen nicht durcheinander bringt. Also grundsätzlich bin ich überzeugt davon, dass verschiedene Tätigkeiten einem selbst bereichern und inspirieren und dass sie auch komplementär sind, dass das eine Projekt auch dem anderen helfen kann und umgekehrt. Und das ist eines meiner großen Privilegien, da bin ich mir bewusst. Also ich bin nicht nur für ein Projekt und für eine Institution tätig, sondern ich habe so viele verschiedene Hüte und Facetten, die sich aber total bereichern gegenseitig. Und das ist das Inspirierende eigentlich dabei. Aber man muss eine gewisse Selbstdisziplin eben haben, dass man sagt, jetzt am Montagmorgen mache ich jetzt nur mal das und bereite ich das vor, bereite ich Gesuche vor für Stiftungen, für dieses Projekt und dann am nächsten Tag kommt das und so weiter. Was für mich eine große Herausforderung ist, dass ich pro Tag irgendwie, weiß nicht, 50, 60 E-Mails bekomme und die immer ordnen muss und umleiten, weiterleiten und so weiter. Und da musste ich auch einen ganz eigenen Arbeitsstil entwickeln, dass ich mich davon nicht erdrücken lasse. Also da habe ich mich jetzt zum Beispiel so organisiert, dass ich einfach zweimal in der Woche alle diese Mails offline bearbeite. Also meistens halt dann einmal übers Wochenende und einmal Mittwoch, Donnerstag oder so. Und dann die offline beantworte und dann einfach auf Knopfdruck sozusagen rauslasse. So komme ich am effizientesten eigentlich vorwärts. Aber das braucht schon ein bisschen Organisation und Zeitmanagement. Ja. Aber ich habe mittlerweile ja, also wir sind in unserem Büro, wir sind ungefähr 10 Personen und ich habe zum Teil auch Leute, also nein, jede Person, die arbeitet bei uns, hat eine bestimmte Aufgabe und betreut ein Projekt und so weiter. Und dadurch, ich bin ja nicht alleine. So.
Aber das mit den E-Mails finde ich auch ziemlich klasse. Ne? Das ist so dieses Bündeln, weil man ja, wenn man jetzt immer so zwischendurch mal zwei E-Mails beantwortet, das braucht eigentlich viel mehr Energie, weil es einen immer wieder rausreißt. Und ja. Ich mache das häufig auch so, dass ich dann irgendwie eine Sache fertig mache und dann sage ich, keine Ahnung, okay, die nächste halbe Stunde oder Stunde mache ich nur E-Mails und dann wieder weg, weil das, ich glaube, da ist man dann besser fokussiert auf diese Art von Arbeit.
Ja, auch gedanklich. Also ich habe jetzt ganz einfaches Prinzip, ich habe pro Aufgabenbereich ein E-Mail-Fach, oder? Und dann gehen alle Gstaad-Themen gehen in den Gstaad-Ordner und alle anderen Sachen in einen eigenen Ordner und dadurch arbeite ich dann die E-Mails auch nach Thema ab und das hilft sehr. Dann ist man wirklich einen Moment lang in diesem Thema drin und so. Aber es braucht schon ein bisschen Organisation und ich habe das mit dem Alter auch gelernt, so in den letzten 10 Jahren ein gewisses Maß an Gelassenheit, wenn man wirklich überschwemmt wird von Mails, einfach zu sagen, das eilt jetzt nicht. Oder natürlich schaut man drüber, was jetzt gerade dringend ist, aber das kann jetzt auch 2 Tage warten und dann mache ich das gebündelt. Und das ist viel effizienter als ständig oben anfangen und postwendend antworten. Man kann das Tempo so auch ein bisschen rausnehmen aus dem Ganzen.
Wofür sind Sie derzeit dankbar?
Ja, also ich bin für Solidarität. Ich erfahre in allen meinen Projekten und meiner Tätigkeit große Solidarität, sei das zum Beispiel die Solidarität von Konzertveranstaltern, die sich committed haben mit einem Konzertprojekt des Kammerorchesters. Da spüre ich, dass der Wille wirklich und der Wunsch da ist, das Projekt zu retten und nicht abzusagen und zu verschieben in eine der nächsten Saisons. Das ist eine wichtige Stütze eigentlich, weil wenn jeder Konzertveranstalter einfach alles absagen würde und sagen, ja, Pech und so, das wäre echt frustrierend. Das ist das Gegenteil, da spüre ich eigentlich fast 80-90% der Partner wollen das halten. Das ist extrem wichtig irgendwie für die Motivation. Aber auch, wir spüren bei den Festivals unglaubliche Solidarität von Seiten Sponsoren, von Seiten Publikum auch. Viele haben ihre Ticketkäufe des letzten Jahres stehen gelassen und quasi als Beitrag an die Organisation. Es gibt, ich finde, auch untereinander, unter Kollegen spüre ich irgendwie eine Art Solidarität. Also jetzt sowohl in meinem Büro als auch mit Partnerorganisationen. Man arbeitet weniger wirklich gegeneinander, sondern vielmehr miteinander. Wir sitzen alle im selben Boot. Und das finde ich eigentlich noch ein schönes, also eine der wenigen positiven Nebenerscheinungen dieser Krise. Man hilft sich, man stützt sich gegenseitig und man versucht, das gegenseitige Leid irgendwie so ein bisschen abzufangen. Und das finde ich schön.
Und wer oder was hat Sie am meisten geprägt oder inspiriert?
Sie meinen jetzt in meinem Berufsleben und in meinem Leben überhaupt jetzt so?
Wie Sie es beantworten möchten,
das ja. Gestellt. Ja, also in meinem Berufsleben, muss ich sagen, war ich ganz am Anfang als Greenhorn im Musikmanagement, war ja eine meiner ersten, ein Meilenstein meiner Tätigkeit war, dass wir den Dirigenten Christopher Hogwood, ein großer Spezialist für alte Musik, den konnten wir überzeugen, das war etwa im zweiten, dritten Jahr meiner Tätigkeit beim Kammerorchester, also als ich so 27 war oder so, den konnten wir überzeugen, für das Kammerorchester aktiv zu werden. Und wir wollten uns so wie ein Profil geben, als Orchester, das eben alte Musik und neue Musik kombiniert und historisch orientiert und so weiter interpretiert, weil die Musiker einfach auch diesen Background hatten. Und Hogwood war für uns so ein bisschen die Kühlerfigur, die wir da auch brauchten, um uns irgendwie auch international ein Ansehen zu verschaffen. Und Hogwood ist da zu uns gekommen und ich staune manchmal, mit welcher Naivität ich da auf ihn als Manager zuging. Und damals empfand ich das immer alles wahnsinnig arrogant, was er mir und unserem Büro und unserer Organisation und so weiter, was er da alles gefordert hat. Er hat wirklich gefordert, dass es professioneller werden muss, dass professionelle Strukturen da sind, dass wir auch ganz anders aufgestellt sind in der Struktur des Orchesters und so weiter. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war er eigentlich der eben mich gelernt hat, solche Strukturen zu schaffen, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Und er und seine hartnäckige Agentin damals, seine Privatsekretärin, das war ein gefürchtetes Duo im Musikbetrieb. Er ist ja leider gestorben 2014, der Christopher Hogwood, aber er war schon eigentlich der Beschleuniger dieser Professionalisierung und dieses Wachstums vom Kammerorchester Basel eben, wie es heute dasteht. Und für mich war aber auch noch wichtig dieser Kontakt zum London Symphony Orchestra und insbesondere zu dessen Manager Clive Gillinson damals, der ist jetzt Intendant der Carnegie Hall. Clive Gillinson war auch Cellist im London Symphony Orchestra und hat dann das Orchester dort als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter, glaube ich, so geleitet. Und das war mein erstes international renommiertes Sinfonieorchester, das in Gstaad in meiner Tätigkeit in Gstaad beim Menuhin Festival aufgetreten ist. Das war ein Durchbruch eigentlich unserer Planung im Orchesterbereich. Also wir wollten wirklich wieder wachsen und wir wollten an Reputation gewinnen mit dem Gstaad Menuhin Festival so in diesen Jahren 2003, 4, 5, 6 und haben damals wirklich gekämpft, dass wir eines der großen international renommierten Sinfonieorchester da hoch in die Berge bekamen. Und es ist uns dann gelungen, mit dem London Symphony Orchestra so eine strategische Zusammenarbeit zu entwickeln und auch einen Sponsor dafür zu finden. Und von Clive habe ich unglaublich viel auch gelernt, wie so ein Orchesterbetrieb funktioniert, wie sie auch zu Hause in London organisiert sind. Sie haben unter anderem eben auch so ein eigenes Probenhaus und ein eigenes Konzerthaus entwickelt, das St. Luke's, was für mich auch ein bisschen ein Vorbild war bei der Realisierung von Don Bosco Basel, von diesem jetzt gerade abgeschlossenen Umbau einer Kirche in ein Probe- und Konzerthaus in Basel. Das war ein wichtiger Kontakt für mich und sehr, sehr inspirierend. Und mit ihm bin ich heute auch noch regelmäßig in Kontakt und beobachte auch ein bisschen ja mit Sorge, was in New York im Moment in dieser Covid-Krise abgeht. Aber das waren zwei prägende Figuren für mich, ja. Und klar inspiriert, also für mich schon als Jugendlicher und als junger Erwachsener war ich natürlich immer sehr von Cellisten angetan. Also mir war Jojo Ma immer ein großes Vorbild. Ich habe Rostropowitsch bewundert, die Aufnahmen von Jacqueline Dupré und so weiter. Ich war schon damals sehr, sehr, ja, so geimpft von diesem Wille und von dieser Absicht, auch Cellist zu sein. Und habe danach hat viel dafür aufgewendet und habe danach gestrebt, eigentlich auch cellistisch unterwegs sein zu können. Und das habe ich ja dann eigentlich auch einige Jahre machen können, machen dürfen.
Und was bedeutet es für Sie, sich treu und authentisch zu sein in dem, wie ich es calle, Musikbusiness, und wie gelingt Ihnen das?
Ja, ich glaube, mir selbst gegenüber treu und authentisch zu sein, das heißt eben auch, dass ich wirklich die Projekte mache, die mich inspirieren und die mich innerlich einfach antreiben. Und wirklich mich darauf zu fokussieren, auf diese Tätigkeit, wo ich ein inneres Feuer verspüre. Und mich, das war eigentlich auch für mich dann vor 10 Jahren der Ansporn, als ich eben diese gesamte Geschäftsführung des Kammerorchesters aufgegeben habe und mich jetzt Anführungsschlusszeichen nur noch auf die Planung und auf das Konzertmanagement fokussiert habe, mich darauf zu fokussieren, wo ich wirklich glaube, dass ich einfach gut bin oder etwas bewirken kann. Und das ist für mich die Realisierung von musikalischen Projekten. Also ich aus einer Idee etwas zu entwickeln, was dann vielleicht Bestand hat und vielleicht auch über mein Leben hinaus, das klingt jetzt vielleicht pathetisch und so, aber noch weiter bestehen kann, also irgendeinen Dienst an der Musik sozusagen erweist. Das ist mein Ansporn und das möchte ich auch in den nächsten Jahren, daran möchte ich arbeiten. Und das heißt, darin bleibe ich mir treu und dann vielleicht eben auch mal gewisse Sachen abgeben können, die dann vielleicht vorbei sind oder wo irgendwie meine Art Mission abgeschlossen ist, das wird auch dazugehören. Ja, und sich halt wirklich darauf dann zu fokussieren, wo man am meisten bewirken kann.
Und es ist schön, wenn sich das dann so fügt wie bei Ihnen, dass das, wo Sie am meisten bewirken können, das auch was ist, was Ihnen ja unglaublich Freude macht.
Ja, das ist so. Vor allem eben, wenn ein Projekt wie Basel Composition Competition oder Haydn 2033 oder jetzt das Neueste eben die Umsetzung des Kulturzentrums Don Bosco Basel, wenn aus einer Idee, aus einem kleinen Keim sozusagen dann wirklich etwas wächst, was dann auch Bestand haben kann und was sich selber trägt finanziell und so weiter, das ist schon eine große Genugtuung. Aber es braucht auch sehr viel Durchhaltewille dafür und es braucht auch Glück, manchmal die richtigen Leute begeistern zu können, die richtigen Geldgeber, die richtigen Mäzene und so weiter.
Und was bedeutet für Sie dann Erfolg?
Ja, also ich glaube, Erfolg bedeutet schon, wenn man, also jetzt in meinem Fall, wenn man die eigenen Projekte so aufstellen kann, dass sie langfristig Bestand haben. Also das ist irgendwie auch mein Ziel für die nächsten Jahre aus den Projekten, die ich jetzt irgendwie entscheidend gesteuert habe oder gegründet habe auch selber, die so aufzustellen, dass sie Bestand haben über vielleicht Generationen hinweg. Das ist mein persönlicher Erfolg, den ich anstrebe. Genau. Und natürlich, also im täglichen, wie soll ich sagen, im täglichen Konzertleben heißt Erfolg auch, erfolgreiche Konzerte auf die Beine stellen zu können. Sowohl wirtschaftlich, dass die einigermaßen funktionieren, aber eben auch, dass sie ja einen Sinn machen und dass sie das Publikum berühren und bewegen, dass Diskussionen entstehen, dass es Interaktionen gibt zwischen Publikum und Musiker und dass etwas zum Leben erweckt wird, was die Leute inspiriert und ja, erwärmt. So, das ist auch Erfolg.
Und gibt es etwas, Sie haben ja schon vieles verraten, was Sie antreibt, oder haben Sie noch eine Vision?
Also ich glaube, das, was mich wirklich antreibt im Moment, weil ich eben so viele spannende Projekte etabliert oder gegründet habe, das, was mich antreibt, ist effektiv, dass diese Projekte bestehen und dass es jetzt, sind ja alles relativ noch junge Projekte. Also Haydn 2032 ist jetzt 7 Jahre alt und BCC, Basel Composition Competition, das ist erst das dritte Mal stattgefunden und so weiter. Das Kulturzentrum wurde erst letzten Oktober eröffnet. Das Kammerorchester Basel ist eigentlich auch noch verhältnismäßig jung, so gegründet 1984. Das ist meine Vision, dass diese Projekte irgendwie Fuß fassen und einen festen Platz erhalten im Konzertleben der Schweiz, in Basel, Europa und so weiter. Und im Zusammenhang mit diesen Projekten braucht es auch ständig Visionen. Also ich möchte jetzt nicht weiterhin jedes Jahr so ein Langzeitprojekt gründen und in die Welt stellen, sondern ich möchte eigentlich jetzt in den nächsten Jahren mich auf diese Projekte fokussieren und um diese Projekte herum nach vorne schauen, nach vorne blicken. Und da bin ich zum Glück auch nicht alleine und da gibt es viele Menschen, die da auch involviert sind, gerade zum Beispiel Giovanni Antonini, der Dirigent mit Haydn 2032, da hängt extrem viel von ihm ab. Er bringt diese musikalische Energie und diese unglaubliche Inspiration für diese Musik, die bringt er da mit und wir brauchen ihn und ich bin mit meinen Leuten im Hintergrund tätig, so, aber da brauchen wir sehr viel laufend eigentlich Inspirationen und auch Brainstorming und so weiter, wie wir dieses Projekt noch weiterbringen können. Das Haydn-Projekt ist wie eine Mission, ein bisschen eine Mission für die Genialität dieser Musik, dieser Sinfonien zu kämpfen und das in die Welt herauszutragen. Das ist vielleicht ein gutes Wort, diese Mission, dass ich fühle mich ein bisschen beauftragt, da diese Projekte auch rauszutragen und eben auch zu stabilisieren.
Da haben Sie ja noch viel vor und Sie haben uns auch viele großartige Einblicke gegeben. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich von Ihnen wissen, welchen Tipp möchten Sie jungen Künstler und Künstlerinnen geben?
Ja, also ich glaube, das ist ganz einfach, das klingt vielleicht auch ein wenig pathetisch, aber ich glaube, man kann einer jungen Musikerin, einem jungen Musiker einfach nur sagen, bitte glaubt an eure Träume und ja, bleibt dabei, bleibt auf einem Weg, diese zu verwirklichen, aber bleibt auch auf dem Boden irgendwie, bleibt realistisch. Wenn ihr seht, ihr stößt an eine Grenze, ihr kommt nicht weiter, seid auch flexibel, denkt an andere Bereiche, seid nicht verbissen oder starr irgendwie in der Vorstellung, ihr müsst jetzt ein Supersolist werden, sondern bewegt euch im richtigen Moment. Aber doch irgendwie angetrieben sein von einem Traum. Ich glaube, das ist essentiell. wenn man sich in dem im künstlerischen Bereich bewegen will. Und wenn der nicht da ist, und das kann ja, können ja verschiedene Träume sein, bei mir war es immer ein Traum, irgendwie in diesem Macherumfeld tätig zu sein, also ein Konzert machen, etwas auf die Beine stellen und so weiter. Es war komischerweise fast stärker als der Antrieb, selber Musik zu machen. Und das habe ich zum Glück eigentlich rechtzeitig auch erkannt und habe dann auch diese zwei parallelen Wege genommen. Und ja, das kann ich jedem raten, sich das bewusst zu werden in diesem wichtigen Alter, so wenn es darum geht, welchen Weg man einschlagen soll.
Ja, lieber Herr Müller, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Ich drücke Ihnen natürlich für alle Projekte ganz feste die Daumen und ja, vielen, vielen Dank für dieses großartige Gespräch.
Danke, Ihnen auch. Auch alles Gute, ja. Freut mich. Bis später.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene. Musik.